Einen schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 at Home. Es ist Freitag, der 15. Mai um 10.39 Uhr. Mein Name ist Moritz Batscheider. Wir haben bereits vor ein paar Wochen mit Frau Professor Dr. Willa Braslaski darüber gesprochen, was dieses Sommersemester an deutschen Hochschulen und Universitäten stattfinden kann und was vielleicht auch nicht. Und heute geht es dann um das Wie. Jonas, sagen wir erstmal zu dir Hallo.
Hallo.
Dass du hier nicht ganz untergehst. Und zwar das Thema digitale Lehre. Jetzt muss ich sagen, ich studiere jetzt nicht mehr. Ich habe aber in meinem letzten Semester, als ich noch studiert habe, auch ein solches digitales Semester oder semi-virtuell hieß es damals, gehabt und fand es ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Wie geht's dir jetzt aktuell mit deinem digitalen Semester, bedingt durch die Corona-Pandemie?
Ja, teils muss man sagen. Hängt immer ein bisschen von den Technikkenntnissen der Professorinnen oder Dozentinnen ab. Viele machen es sehr gut, bei manchen klappt es noch nicht so gut, spielt sich aber, glaube ich, ein bisschen ein. Aber dass es noch so ein bisschen so ein Zwiespalt gibt und noch nicht so ganz klar, wie das gerade läuft und was da im Hintergrund noch passiert, haben wir mit Dr. Jasmin Jabarian gesprochen vom Hochschulforum Digitalisierung. Sie ist da dort seit 2018 Programmmanagerin.
Und dadurch, durch ihren Job, eine der Personen in Deutschland, die maßgeblich daran beteiligt sind, wie Digitalisierung an deutschen Hochschulen voranschreitet. Und genau das wollen wir jetzt von ihr hören.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Jasmin, schön, dass wir dich endlich noch erreicht haben, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde lang diverse Videocall-Anbieter durchprobiert haben. Was für ein passender Einstieg, wenn es ums Thema Digitalisierung an Hochschulen gehen soll. Wir wollten letzte Woche schon mal sprechen. Aber dann kam uns ein Hackathon in die Wege. Und das bringt mich dazu, dass ich vor dem Hackathon der Bundesregierung mit dem Begriff selber, muss ich sagen, nichts anfangen konnte. Und ich glaube, viele andere können das bis heute nicht. Wollen wir damit vielleicht mal einsteigen und du erklärst uns mal kurz, was es damit auf sich hatte?
Ja, kann ich gerne machen. Und aber erst einmal auch Hallo von mir an euch. Und schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, passender Einstieg mit Sicherheit der Rückblick oder Recap auf unseren Hackathon. Und genau auch für uns oder an uns wurde immer mal die Frage herangetragen, was versteht man jetzt darunter eigentlich genau? Und es ist natürlich eigentlich auch entlehnt aus der Software-Hardware-Entwicklung. Das heißt, Veranstaltungen, bei denen Personen zusammenkommen, um innerhalb dieses Zeitraums Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel eben im Bereich der Softwareentwicklung, aber wir haben das Ganze rübergezogen in ja, den Bereich der Hochschulbildung und unser Hackathon letzte Woche lief eben unter dem Motto Semesterhack. Wir hacken das digitale Sommersemester und ja, also ich bin ganz begeistert. Ich glaube, das war ein super tolles Event mit unseren Partnern, also DAAD, KI Campus und wir im Hochschulforum haben das organisiert, aber eben mit der Unterstützung von 16 Partnerhochschulen und Hackerinnen, Hackern aus ganz Deutschland. Also es waren, glaube ich, über 1000 Anmeldungen, irgendwie 100 Challenge-Paten, also Personen, die Herausforderungen eingereicht haben, zu denen sie mit anderen eben arbeiten wollten über diese 36 Stunden Hackathon und auch, glaube ich, fast 190 Mentoren und Mentorinnen, die Hacker und Hackerinnen unterstützt haben. Also es war echt ein voller Erfolg und toll zu sehen, mit was einem Spirit da wirklich bis tief in die Nacht gearbeitet wurde und was da für kreative Lösungen jetzt entwickelt wurden. Also total spannend und ist, glaube ich, echt so die Stoßrichtung, in die, also so soll es eigentlich funktionieren, gemeinschaftlich, kreativ, innovativ, also ich bin noch ganz begeistert.
Dann müssen wir nochmal einordnen, was du genau machst und wo du arbeitest. Das Ganze wurde nämlich organisiert, hast du schon angesprochen, vom Hochschulforum Digitalisierung und ihr seid wiederum, das habe ich gelernt, gefördert oder Teil des Stifterverbands, Das sind Beziehungen, die habe ich noch nicht ganz durchstiegen, muss ich sagen. Und du bist Programmmanagerin. Jetzt, wenn nicht gerade Riesen-Hackathon ist, was heißt das? Wie sieht dein Alltag da aus?
Okay, soll ich vielleicht ganz kurz noch mal was zum Hochschulforum, also zu diesem Konstrukt sagen?
Sehr gerne.
Also, du hattest es gerade schon angesprochen, eine Verbindung zum Stifterverband. Genau genommen sind wir eine Gemeinschaftsinitiative von Stifterverband, Hochschulrektorenkonferenz und CHE, Zentrum für Hochschulentwicklung, und sind gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und was wir genau machen, ist gar nicht so einfach in einem Satz oder zwei zu beschreiben, weil tatsächlich total viel im Hochschulforum passiert. Also wir sind ein Think Tank, Kompetenzzentrum, Netzwerk. Also für uns ist der Begriff des Orchestrierens sehr zentral. Das findet sich auch in unserer Mission wieder. Also das Hochschulforum orchestriert den Diskurs zur digitalen Hochschulbildung, zur Bildung im digitalen Zeitalter und informiert, berät und vernetzt eben als Impulsgeber verschiedene Akteure und Akteurinnen aus den Hochschulen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir agieren da eben auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, also lokal an den Hochschulen, auf Länderebene, Bundesebene, wir sind ja eine Bundesinitiative, und auch auf europäischer Ebene. Und wenn du mich jetzt so fragst, was so mein Alltag ausmacht oder was ich zum Beispiel als Programmmanagerin oder auch meine Kollegen und Kolleginnen natürlich im Hochschulforum, was uns so umtreibt oder mit was wir uns beschäftigen, wir haben verschiedene Arbeitspakete. Da bin ich zum Beispiel im Bereich Netzwerk für die Hochschullehre in unserem KoordinatorInnen-Team. Das heißt, wir arbeiten mit Lehrenden, mit Hochschulmitarbeitenden aus Medien- und Didaktikzentren, mit Studierenden zusammen. Und da ist für uns der Fokus eben auf der Gestaltung vor allem von Hochschullehre. Das heißt, wie können wir uns austauschen, vernetzen und gemeinsam beziehungsweise mit und voneinander lernen und so einen Kompetenzaufbau im Bereich der digital gestützten Hochschullehre ermöglichen. Und bei uns im Hochschulraum habe ich noch einen anderen Hut auf. Und zwar bin ich Koordinatorin unserer studentischen Zukunfts-AG, der Digital Changemaker. Das ist auch eine total spannende und sehr, sehr wichtige Initiative, über die wir eben Studierendenbeteiligung an dem Diskurs zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter fördern wollen, wo wir Studierende unterstützen, mit denen jeweils über ein Jahr in dieser AG zusammenarbeiten. Wir haben noch andere AGs im Hochschulforum, die thematisch fokussiert sind. Und jetzt habe ich einen Frosch im Hals. aber bei den Changemakern eben der Fokus auf dem Format liegt. Das heißt, es ist eine Zusammensetzung von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen aus dem ganzen Bundesgebiet. Und die Themen werden eben zu Beginn des gemeinsamen AG-Jahres von den Studis selbst gesetzt. Das heißt, uns beschäftigt zum Beispiel Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Hochschule 4.0, wie sieht eigentlich die Hochschule der Zukunft aus? Wie sehen Curricula der Zukunft aus? Wie sieht ein Lernraum der Zukunft aus? Und natürlich, und ich denke, da werden wir mit Sicherheit jetzt auch bestimmt noch weiter drüber sprechen, aber die aktuellen Entwicklungen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie eben auf die Hochschulen, auf Lehre, auf Lernen, ist natürlich was, wo wir auch generell im Hochschulforum natürlich und auch in der Zukunfts-AG aufgreifen und da versuchen jetzt auch natürlich auch begleitend zum Sommersemester mitzugestalten, Impulse zu geben, mitzudiskutieren und eben gemeinschaftlich auch ein erfolgreiches Sommersemester zu bewältigen, aber vor allem eben auch zu sehen, wo geht die Reise danach hin, was bewährt sich, was sollen wir aufgreifen und weiterführen, was lohnt sich auszuprobieren, wie schaffen wir es irgendwie Experimentierräume für Lehrende, für Hochschulmitarbeitende, für Studierende zu schaffen und wie geht das auch alles gemeinschaftlich, wenn man ja physisch so weit voneinander entfernt ist, aber trotzdem ja auch so auf eine Hochschule Lehre und Lernen auch von diesem sozialen Beieinandersein ja auch lebt und da natürlich gerade viele, viele Fragen irgendwie aufkommen, aber auch, glaube ich, viel Gestaltungsraum sich bietet und da schon total viel passiert und mit Sicherheit noch viel weiter experimentiert wird und sich da auch mit Sicherheit viele, viele Dinge auch weiterführen, weitertragen lassen.
du hast schon gesagt, wir werden sicherlich nachher nochmal darauf zurückkommen, auf die aktuelle Situation, was sich da nochmal verändert hat, quasi im Steckschritt auf einmal in die Digitalisierung an der Hochschule. Mich würde aber nochmal zu dir persönlich interessieren, du hast ja jetzt erstmal gar nichts irgendwie mit Didaktik studiert, das man so verbinden würde mit Hochschuldidaktik, was generell schon mal ein Feld ist, wo ich sagen würde, da ist der Blick gar nicht so tief drauf gerichtet. Wie bist du persönlich dazu gekommen, dass du sagtest, ja, das interessiert mich, da will ich was weiterbringen, das will ich verbessern an den Uni?
Ja, also genau, ich bin ja von Haus aus Amerikanistin und Publizistin und habe tatsächlich dann auch in der Amerikanistik promoviert und habe zum Ende meiner Promotion ich war damals hatte ein Stipendium von der Stiftung und hatte über diese ideelle Förderung, die damit einherging, die Möglichkeit, mich eben auch mit anderen Promovierenden, Studierenden in Akademien und so weiter auszutauschen und Ideen weiterzuentwickeln, wo natürlich der Fokus auch ist, auch über den eigenen Tellerrand schauen. Und habe dann mit 5 weiteren StipendiatInnen an einem Bildungsstartup gearbeitet, weil ich in meinem Workshop war und so dieses ganze so Social Startups, also irgendwie einen Impact haben, oder einen gesellschaftlichen Impact erzielen, über auch gerade im Bereich Bildung natürlich total wichtig. Also haben wir uns zusammengefunden, da auch so eine Bildungsplattform mit aufgebaut. Also, es wurde dann nicht gegründet. Es war dann tatsächlich auch, glaube ich, manchmal auch einfach so, dass solche Ideen gerade parallel vielleicht zu einem Studium, dass es dann irgendwie Lebensrealitäten dann nicht mehr so hergeben, dass man vielleicht das dann auch noch zum Beispiel ausgründet oder ähnliches. Aber das war auf jeden Fall ein Erlebnis und eine Phase, die mich total geprägt hat und wo ich einfach gesehen habe, welches Potenzial, welche Chancen sich durch Digitalisierung eigentlich ergeben und wie man auch, da war eher unser Fokus drauf, auch das Thema Chancengerechtigkeit beeinflusst. Und dann habe ich nach meiner Promotion auch bei uns an der Uni in Mainz am Zentrum für Qualitätssicherung und Entwicklung angefangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und habe dann von Anfang an auch darauf gepocht, dass ich gerne in einem Projekt arbeiten möchte, was sich eben mit Digitalisierung in der Hochschullehre, in der Hochschulbildung auseinandersetzt und bin darüber dann auch tatsächlich mit dem Hochschulforum in Kontakt gekommen, mit einer KMK-Tagung, die wir da organisiert haben in Mainz zur Digitalisierung der Hochschuldidaktik. Und irgendwie habe ich dann für mich festgestellt, eigentlich will ich genau dahin, ins Hochschulforum. Das ist von den Themen, vom Spirit und von so einer Can-Do-Mentalität, die da gelebt wird durch das Team, aber auch natürlich vor allem durch unsere Community. Also ich war da irgendwie total begeistert und diese Begeisterung hält sich jetzt auch weiterhin. Und ich bin jetzt ein Dreivierteljahr im Hochschulforum und fühle mich da sehr wohl. Und ich glaube, dass wir da auch gerade, dass wir viel erreichen eben durch diese besondere Art der Arbeit mit allen Statusgruppen, mit politischen Akteuren auf lokaler, Landes-, Bundes-, europäischer Ebene. Das ist echt Wahnsinn, was da gemeinschaftlich alles gestemmt wird und wie man da einfach auch gemeinschaftlich die Hochschulbildung aufstellen, weiterentwickeln kann. Und das war jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber ist tatsächlich so der Weg, wie ich ins Hochschulforum beziehungsweise zu diesem Thema gekommen bin. Und ja.
Dafür macht man ja Podcast, dass man auch mal länger ausholen kann. Das Thema chancengerechte Bildung ist eins, was uns sehr interessiert, kommen wir auch gleich nochmal drauf. Aber ich habe erst noch eine Frage, und zwar habt ihr als Hochschulforum Digitalisierung natürlich auch einen YouTube-Account. Und da habe ich mal durchgeguckt und gleich im Kanaltrailer sagt der Geschäftsführer vom Hochschulforum Digitalisierung, Oliver Janoschka, Hochschule hat die Möglichkeit, Innovationsmotor für die Gesellschaft zu sein. Und du hast gerade schon angesprochen, ihr arbeitet mit verschiedensten Akteuren, die verschiedensten Stakeholdern zum Thema Bildung zusammen. Wie ist dein Eindruck, jetzt nehmen wir mal die aktuelle Krise raus, sagen wir vielleicht von Februar 2020, wie ist dein Eindruck, inwiefern das funktioniert, dass Hochschulen ein Innovationsmotor für die Gesellschaft sind?
Also ich glaube, dass Hochschulen natürlich ein Ort sind oder auch ein wichtiger Ort sein sollen und können, um Innovationen zu fördern, um so, ich, du hast jetzt, oder du hast gerade Oliver ja zitiert, einen Innovationsmotor zu sein. Und ich glaube, dass wir schon gerade auch sehen, wie, ja, wie sehr Hochschulen auch versuchen, das Innovationspotenzial, die Innovationskraft von Studierenden zum Beispiel zu fördern, auch für die Hochschule, aber eben auch natürlich gesellschaftlich nutzbar, produktiv werden zu lassen. Ich glaube schon, dass man sieht, und du hast zwar gerade die aktuelle Krisensituation ausgeklammert, aber ich würde trotzdem sagen, dass man es da auch noch mal speziell sieht. Also was auch zum Beispiel auch aus den Reihen der Studierenden für Lösungen geschaffen werden, um zum Beispiel Schülerinnen zu unterstützen oder Lösungen zu schaffen, die eben auch anderen gesellschaftlichen Bereichen als jetzt auch Bildung einen Mehrwert schaffen. Und ich glaube schon, dass eine Hochschule ja auch auf eine Arbeits- und Lebenswelt vorbereitet. Und ich glaube, umso mehr man da auch ermöglicht, dass solche Innovationsprozesse auch an der Hochschule stattfinden können, umso sehr hat man das, glaube ich, auch in einem weiteren Weg für sich vor Augen und nimmt da, glaube ich, total viel mit und kann sich eben auch an der Hochschule ausprobieren, beziehungsweise in Initiativen, in Projekten, Dinge gemeinsam anstoßen, die dann eben sich außerhalb der Hochschule auch entfalten können. Also,
Also deinem Eindruck nach funktioniert dieses Konzept?
Ich glaube, dass man sagen kann, dass es zum Teil mit Sicherheit funktioniert, aber ich glaube auch, dass man sagen kann, dass eine Öffnung von Hochschulen, die, glaube ich, schon stattfindet, aber dass es auch gerade jetzt nochmal eine Chance sein könnte, das stärker zu forcieren, was zum Beispiel auch eine hochschulübergreifende Zusammenarbeit, Netzwerke angeht oder auch eine Öffnung für außerhochschulische Akteure, also EdTech-Unternehmen oder Ähnliches. Also dass man praktisch auch Innovationen in die Hochschule holt oder da gemeinschaftlich auch zusammenarbeitet und schaut, wo könnte das hingehen oder wie schaffen wir es, Lösungen, Prototypen zu entwickeln, die dann eben innovativ wirken können.
Kommen wir zum Thema chancengerechte Bildung. Sind für dich digitale Bildungsangebote, die es aktuell gibt, chancengerecht? Sprich, dass jeder Studierende dieselben Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden, dieselben Zugänge zu Inhalten hat.
Also ich glaube, so pauschal zu sagen, ist auf jeden Fall schwierig und würde ich so jetzt nicht unterstreichen. Ich glaube, dass Digitalisierung eine Chance bietet, viele Personen in so einen Bildungsprozess mit einzubeziehen, auch Chancen, sag ich mal, Richtung virtuelle Mobilität, Auslandserfahrung ermöglicht, die vielleicht auf anderem Wege nicht möglich wären oder diejenigen vielleicht unterstützt, die zum Beispiel, also Lehrstudierende, die zum Beispiel Familie haben, nicht traditionelle Studierende, die vielleicht nebenberuflich studieren und Ähnliches, denen eine Möglichkeit schaffen, auch sozusagen Bildung, an einem Bildungsprozess teilzuhaben, sich weiterzubilden. Ich glaube, dass man jetzt gerade sieht, dass natürlich da auch Hürden sind, zum Beispiel technische Ausstattung. Nicht jeder, also natürlich, wir haben jetzt hier heute Morgen schon verschiedene Tools ausprobiert und haben irgendwie unser Smartphone in der Hand gehabt und sitzen alle am Laptop, aber auch nicht jede Studierende hat Laptop zu Hause oder stabiles WLAN oder Ähnliches. Und deswegen glaube ich, ist nicht per se durch digitale Angebote ermöglicht, dass jeder teilhaben kann, aber ich glaube, dass es in der Breite auf jeden Fall dazu führen kann, dass mehr Personen an Angeboten teilhaben können.
Also wenn wir jetzt mal diese Corona-Krise, ist eine absolute Ausnahmesituation, wenn wir das so ein bisschen ausklammern, was glaubst du denn, muss es so eine Art Mischform geben aus digitaler Lehre oder wie siehst du da die Perspektive? Was kann man übernehmen, was läuft gut und was muss man vielleicht auch wieder ein Stück zurückschrauben dann?
Ja, also vielleicht, das ist total gut, dass du es eben auch nochmal ansprichst, weil ich glaube auch, um nochmal zurückzukommen auch auf das Hochschulforum oder unseren Auftrag beziehungsweise unser Selbstverständnis, oft, gerade weil ja Digitalisierung auch in unserem Namen steckt, könnte von Personen, die uns noch nicht kennen oder unsere Formate und Aktivitäten schnell der Eindruck irgendwie entstehen, die wollen jetzt alles digitalisieren. Bei uns ist eigentlich genau das, was du auch gerade angesprochen hattest, der Hauptansatz. Es geht uns vor allem darum, gute Hochschulbildung zu ermöglichen, gute Lehre. Das heißt, es soll nicht alles digital stattfinden, sondern es sollen Chancen der Digitalisierung genutzt werden, um Lehre besser zu machen, um Lernen besser zu ermöglichen. Und ich glaube, dass genau dieser Blended-Ansatz, also diese Mischform, also das Digitale und das Analoge, dass das einen sehr, sehr großen Mehrwert hat oder haben kann. Und wenn man es auch richtig einsetzt, also wenn man von den Lernzielen her schaut, also was will man eigentlich erreichen, welche Ziele, die auch klar kommuniziert sind an die Lernenden, gibt es und wie schaffen wir es zum Beispiel, Präsenzphasen wirklich zu nutzen, um Austausch zu ermöglichen, um zu diskutieren, um voranzukommen und vielleicht, wie kann man das ja in so einem klassischen, auch so einem klassischen Ansatz dann, dass diese Wissensvermittlung vielleicht bis zum gewissen Grad auslagern, sodass auch Personen nach ihrem eigenen Pace sozusagen lernen können, vielleicht auch mal zurückspulen oder mit verschiedenen zusätzlichen, vielleicht digitalen kleinen Lerneinheiten vielleicht unterstützt werden, eben auch in diesem Lernprozess, auch in der Wissensvermittlung eben und dann die Präsenzphasen ganz anders ausrichten, weil einfach mehr Zeit dafür ist, dann auch davon oder das zu nutzen, was ja auch die Präsenz ausmacht, dass man eben zusammenkommt das soziale Lernen dann ermöglichen kann.
Ich habe jetzt in der Ludwigs-Maximilians-Universität hier in München habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass einige Vorlesungen einfach gefilmt werden und danach gestreamt. Man kann es als Podcast hören, als Videoformat. Aus meiner Sicht funktioniert das ziemlich gut. Man kann sich selber so ein bisschen einteilen. Manche oder viele sicher Studenten wollen auch nicht morgens um 8 jetzt eine Vorlesung besuchen. Da muss man ehrlich sein, das ist ganz angenehm auch für mich, wenn das vielleicht um 14, 15 Uhr erst machbar ist für mich, weil ich es danach hören kann. Mich interessiert auch so ein bisschen, Wie stoßt ihr da auf Gegenliebe bei den Dozenten? Also man muss jetzt sich ja nicht so vorstellen, dass Professoren wie Lehrer sind, die dann große didaktische Vorbildung haben, sondern man gerät da natürlich wegen wissenschaftlicher Expertise in den Job. Sind die überhaupt daran interessiert, mit euch zusammenzuarbeiten?
Also wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk wie ich schon sagte, ne, aus Vertretern, Vertreterinnen der unterschiedlichen Statusgruppen. Wir sehen auf jeden Fall ein großes Interesse von Seiten der Lehrenden, aber auch Mitarbeitenden aus Medien- und Didaktikzentren, sich weiterzubilden, zu hören, wie läuft eigentlich bei euch oder wie schafft ihr es zum Beispiel in solchen Online-Settings, Studierende zu aktivieren, wie holt ihr Feedback ein, wie strukturiert oder organisiert ihr eure Vorlesungen. Die Prüfung ist natürlich gerade auch sozusagen das Thema, wie schaffen wir es eigentlich, Prüfungen abzuhalten. Ich glaube, dass natürlich, jetzt gerade auch in Hochschulform, ist natürlich irgendwie auch kommt da auch eine Kohorte zusammen, die eh schon mal interessiert ist an dem Thema digital gestützter Lehre und bis zum gewissen Grad natürlich dann auch Vorerfahrungen hat oder eine Motivation hat, auch stärker in das Thema einzutauchen, zu experimentieren. Gleichzeitig glaube ich, gerade jetzt auch durch die durch die Corona-Krise beziehungsweise das weitestgehend digital laufende Semester, dass natürlich plötzlich nochmal ganz anders alle in einem Boot sitzen. Also es soll auf Online-Lehre umgestellt werden. Wie schaffen wir das? Und ich glaube, dass da, also sehen wir auch bei uns, also sowohl unseren Angeboten, wir haben eine Corona-Service-Seite, auf der wir Tools gesammelt haben, auf der wir auf Informationsveranstaltungen beziehungsweise Austauschveranstaltungen, Webinare und so weiter, nicht nur unsere eigenen, sondern auch von anderen Netzwerken und Institutionen aufmerksam machen, dass da wirklich die Zahlen durch die Decke nochmal gehen. Und wir haben schon eine sehr gute Reichweite, aber da passiert gerade total viel. Wir haben irgendwie ein Webinar zu prüfungsrechtlichen Fragen vor ein paar Wochen angeboten. Da waren irgendwie, also das hatten wir, glaube ich, 2 Tage vorher beworben, da waren über 500 Personen dabei. Also, oder bei einem Qualifizierungsspecial Quickstarter-Lehre auch, glaube ich, ja, über 600-700 Personen. Also man sieht, da, es werden gerade wirklich, also die Lehrenden, die Hochschulmitarbeiter, auch die Studierenden, sie versuchen auch, ja, Orientierung zu gewinnen, sich inspirieren zu lassen, sich auszutauschen. Da gibt es eine große Motivation, dass eben gemeinschaftlich dieses Semester auch ja, für alle Beteiligten sinnvoll, wirkungsvoll gestaltet wird. Und ich würde sagen, das ist, ja, das sollte man mitnehmen und schauen, dass man das auch für die Zeiten danach nutzbar macht oder auch zusammen evaluiert, was ist jetzt eigentlich wie gelaufen und warum sind bestimmte Dinge gut gelaufen und warum sind bestimmte Dinge irgendwie nicht gut gelaufen und dass man da auch so eine Scheiterkultur irgendwie ermöglicht. Also es muss jetzt auch nicht alles perfekt laufen, dafür sind wir halt auch in so einem Notfallbetrieb gerade. Da müssen auch mal schnell Dinge getestet und dann vielleicht auch beiseite genommen werden, aber ich glaube, wichtig ist so diese Offenheit, was zu versuchen und vor allem auch offen zu sein und zum Beispiel als Lehrende, als Lehrperson auch Studierende zu fragen, ne? Wie ist es euch damit ergangen oder wie ist der Workload? Weil von den Studis hören wir natürlich auch gerade viel, ja, der Workload ist immens gestiegen und oder wir sitzen gerade in unserem kleinen WG-Zimmer und alle haben eine Videokonferenz in der WG und ich fliege die ganze Zeit aus meiner Konferenz raus. Also, dass man irgendwie so diese Lebensrealitäten, was passiert jetzt eigentlich auf allen Seiten, also auch gerade Stichwort Empathie in alle Richtungen, ne? Aber auch, dass Studierende wissen, die Lehrenden bemühen sich, die wollen das für uns irgendwie sinnvoll gestalten oder wir geben denen mal Feedback und sagen, warum bestimmte Dinge gerade nicht gut laufen oder was wir uns wünschen. Ich glaube, dass gerade so auch Kommunikation, Feedback-Kultur und dieses gemeinsame Experimentieren total wichtig ist.
Jetzt kurz zu dir aktuell und jetzt kommen wir auf die Situation jetzt. Ihr erfahrt wohl also einen großen Run auf euch, das haben wir vorab auch schon mitbekommen, gerade im Vergleich zu davor. Aber betreust du jetzt quasi alle Parteien, die beteiligt sind an der Thematik Hochschullehre während der Corona-Krise? Oder andersrum, wenn jetzt Studis zu dir kommen, oder das bei dir ankommt, dieses Feedback, hey, diese und jene Sachen sind einfach nicht möglich. Was ist der erste Approach? Wie gehst du und dein Team, wie geht ihr daran?
Also wir versuchen, oder bei uns ist eigentlich gang und gäbe in allen Formaten, dass wir Studierende einbeziehen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Peer-to-Peer-Strategieberatung, die sich primär an Hochschulleitungen richtet, in der wir sozusagen Hochschulen in der strategischen Auseinandersetzung mit Digitalisierung in Studium und Lehre begleiten. Und da sind auch immer studentische Peers oder häufig studentische Peers auch dabei, dass auch diese Perspektive einen Raum hat, eine Stimme hat. Und ich glaube, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt ja, diese Rückmeldung von Studierenden mitbekommen oder hören, dass natürlich, also wir haben zum Beispiel eine Kommunikationsplattform im Hochschulforum, die wir nutzen in bestimmten Channels, also aus Metamaus, bestimmten Channels kommunizieren, dass dann auch darauf geachtet wird, dass solche Impulse mitgenommen werden in bestimmte Formate, zum Beispiel eine Community of Practice, die sich mit der Fernuni Hagen gerade gegründet hat, in der wir sozusagen ermöglichen wollen, dass sich Lehrende, Mitarbeitende und Studierende dazu austauschen, in verschiedenen Themenclustern, Online-Betreuung, Studierendenbeteiligung, Prüfung, ja, dass man da gemeinsam eben auch Wege findet. Es gibt jetzt 1000 Toolsammlungen und so weiter, aber wie macht man das jetzt für den eigenen Lehr-Lern-Kontext nutzbar? Und da ist natürlich wichtig, dass auch Studierende mit dabei sind und auch aus ihrer Position melden können, was läuft jetzt eigentlich wie stellen wir es uns vor, wie können wir das gemeinschaftlich, wie kriegen wir das gemeinschaftlich hin? Und ich glaube, dass dadurch, dass wir eben in ganz vielen verschiedenen Formaten mit ganz unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeiten, dass es uns, würde ich sagen, auch schon in der Vergangenheit ganz gut gelungen ist, immer wieder Impulse mit aufzunehmen und auch in den verschiedenen Konstellationen, wenn zum Beispiel auch Studierende zum Beispiel nicht an einem gewissen Format teilnehmen, diese Position aber zu vertreten und mit einfließen zu lassen oder gemeinschaftlich auch Strukturen zu schaffen, die eben ermöglichen, dass Studierendenbeteiligung ermöglicht werden kann oder ermöglicht wird, immer mitgedacht wird, dass Partizipationsprozesse stattfinden. Und ich glaube, da gibt es eine Offenheit und auch ein großes Interesse, auch von Hochschulleitungen, das zu ermöglichen.
Also haben wir jetzt auch viel über die Lösungsfindung gesprochen und wie du sagst, die Partizipation ist wichtig. Aber habt ihr auch konkrete Lösungsansätze dadurch schon erarbeiten können für jetzt, sagen wir das Beispiel, dass Studierende nicht teilnehmen können an bestimmten Angeboten, weil Server überlastet sind in dieser Stadt, das Internet generell nicht funktioniert oder was auch immer. Wie man chancengerecht digitale Bildung stattfinden lassen kann, weil das Ganze ist ja doch irgendwo auch akut aktuell. Gibt es da schon, sagen wir mal dieses konkrete Beispiel, gibt's da schon Lösungsansätze von eurer Seite für sowas?
Also ich glaube, zum einen ist es ja auch gerade jetzt, wenn es um zum Beispiel Serverkapazitäten oder Ähnliches geht, also ist ja auch die Frage, oder müssen zum Beispiel Lehre immer synchron stattfinden? Also wie ist jetzt wirklich alles über eine Videokonferenz abbildbar, oder schaut man eher, welche verschiedenen Möglichkeiten es geben könnte, um Lehre zu gestalten? Ich glaube, was wir zum Beispiel aus dem Team heraus, aber eben auch im Zusammenspiel mit unserer Community versuchen, ist, diese Probleme zu fokussieren, zum Beispiel auch in Leitfäden. Also wie kann man jetzt eigentlich, was sind so Soft Hacks zum Beispiel, wie man jetzt Online-Lehre auch schnell gestalten kann? Wie kann man auch untereinander, sage ich mal, Konzepte, Good-Practice-Beispiele austauschen? Also ich glaube, es gibt halt auch nicht so den einen Weg, sondern eher muss, glaube ich, eine Möglichkeit geschaffen werden, Orientierung zu bieten, so eine Art kleine Toolbox damit zu entwickeln, auch zu hören, was hat eigentlich jetzt wo gut funktioniert. Und dafür ist, glaube ich, total zentral einfach auch dieser hochschulübergreifende Austausch. Wie kann man auch von Angeboten, die andere zum Beispiel schon erstellt haben, oder Konzepte, die von anderen erarbeitet wurden, wie kann man die für sich und seine Lehre nutzen? Und ich glaube, was wir gerade mitbekommen, was viel passiert, ist, dass eben ASTEN oder einzelne Lehrende, Hochschulen zum Beispiel, Studierendenbefragungen, Umfragen ermöglichen. Und ich glaube schon, dass das zum Beispiel ein Weg ist, auch immer wieder zu erheben, was ist jetzt eigentlich die Lebensrealität der Studierenden. Und ich glaube schon, dass es, und wenn das auch begleitend passiert, also nicht nur punktuell, sondern dass man einfach sieht, was treibt jetzt wen eigentlich um, wo sind jetzt die Knackpunkte oder was läuft gerade schon total gut, dass man dann auch immer wieder in irgendeiner Form auch situativer reagieren muss oder einfach schauen muss, was hat sich jetzt irgendwie bewährt oder wo müssen wir jetzt nochmal genau dran. Und ich glaube, es ist gerade für alle einfach auch eine sehr besondere Situation und mit Sicherheit eine große Herausforderung und mit vielen Unsicherheiten verbunden, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass gerade sehr viel an den Hochschulen passiert, was sich dann auch hoffentlich irgendwie übertragen lässt in die kommenden Semester oder eine Zeit nach Corona.
Du hast das Thema Klausuren schon angesprochen. Das ist sicherlich eins, was nochmal besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, gerade gegen Ende des Semesters. Ich denke, jetzt hat man da noch ein bisschen Zeit. Hast du da schon was mitbekommen oder plant ihr selber was, wie man da auch rechtlich auf der sicheren Seite sein kann, dass man so eine Klausur, also ich meine, Hausarbeit ist jetzt mal nicht so wichtig, die Bibliotheken haben noch geöffnet, zumindest in München weiß ich es, dass man sich Bücher ausleihen kann, aber klassische Klausuren abseits von Geisteswissenschaften, die nicht in Essayform stattfinden, sind natürlich deutlich schwerer. Hast du da irgendwie eine Erfahrung, wie es da gerade läuft, oder habt ihr da einen Vorschlag?
Also wir sind da, also wir haben zum einen eine Arbeitsgruppe, eine Community Working Group, die sich mit dem Thema Rechtsfragen auseinandersetzt, die auch unser Webinar vor ein paar Wochen dazu gestaltet hat. Wir sind dran an dem Thema Prüfung, weil es natürlich ein Thema ist, also in allen Austauschformaten bisher, selbst in unserer informellen Kaffeepause, die wir immer mittwochs machen, ist wirklich Thema Prüfung omnipräsent. Also man sieht, es ist wirklich ein großes Thema, logischerweise. Wir sind dran und versuchen eben auch mit den jeweiligen, also mit Experten, Expertinnen aus unserer Community, also aus verschiedenen auch Didaktikeinrichtungen, die damit schon länger sich mit auseinandersetzen, Landesinitiativen, die das Thema fokussierend verfolgen, da auch ja bestmöglich Orientierung zu schaffen. Ich glaube, dass man eben sieht, dass schon gewiss ja Online-Prüfungen, mündliche Prüfungen zum Teil stattfinden. Ich habe gerade die Tage hatten wir mit unseren Kollegen, Kolleginnen der Fernuni Hagen dazu gesprochen, dass es auch da zum Beispiel so eine Art Erfahrungsbericht von denen geben soll, weil die jetzt die ersten Open Book Klausuren, Prüfungen hatten. Und ich glaube, dass das was ist, also wenn wir uns jetzt wahrscheinlich in einem Monat hören würden, hätte ich, glaube ich, noch mehr im Gepäck, aber es ist was, was man auf jeden Fall sagen kann, was uns gerade beschäftigt, wo wir auch in unserem Blog schon, bestimmte Beiträge eben auch von Community-Mitgliedern mit einer großen Expertise gerade veröffentlichen und das auch Thema Proctoring, also Dinge, die gerade irgendwie aufkommen, versuchen auch aufzunehmen und dann auch eine Orientierung zu schaffen. Bis zu einem gewissen Grad ist natürlich auch die Frage, aus rechtlichen oder im rechtlichen Rahmen überhaupt möglich ist, beziehungsweise da sind natürlich die Länder und dann auch hochschulspezifische Prüfungsordnungen mitzudenken und zu prüfen, was möglich sein könnte oder was es vielleicht sogar für Anpassungen geben muss, um am Ende des Semesters eben diese Prüfung auch zu ermöglichen. Oder ob es vielleicht auch die Möglichkeit ist, jetzt wirklich mal in ganz andere Formate, in anderen Formaten zu denken.
Ganz andere Denkansätze. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben in diesem Podcast schon vor 3 oder 4 Wochen, glaube ich, Jonas, mit Professor Dr. Paula Irene Villa-Braslaski, was ein Name, gesprochen, die einen offenen Brief mitverfasst hat an Ministerien etc., die Petition, das Sommersemester muss ein Nichtsemester werden, weil die eben, sind wir nochmal beim Thema Chancengleichheit etc., nicht gegeben sehen. Was sagst du solchen Stimmen, die sagen, okay, puh, wir sind einfach nicht entsprechend aufgestellt, dass das irgendwie fair zugehen kann diesen Sommer. Wir müssen das ganz anders denken und das darf, es muss ein Nichtsemester werden.
Ja, also ich glaube, gerade diese Debatte um das Nichtsemester ist ja auch was, glaube ich, viel von dieser Begrifflichkeit geprägt und auch schon, glaube ich, verschiedentlich gut abgearbeitet wurde. Also wie soll es jetzt eigentlich benannt werden? Ich glaube, so von dem Kern auch dieses, es sollen keine Nachteile entstehen. Ich glaube, das ist, würde ich sagen, so ein gemeinsamer Nenner, der mit Sicherheit eine sehr breite Unterstützung findet und wo ich auch sagen würde, dass jetzt darauf geachtet werden muss, dass natürlich Studierenden daraus kein Nachteil entsteht. Und ich glaube, man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein Experimentiersemester oder ein, ich weiß nicht, also ich glaube, Solidarität ist auch so ein bisschen ein Schlagwort, unter dem man das Ganze irgendwie auch bündeln kann. Also worum geht es eigentlich, dass man den Studierenden ermöglicht, dieses Semester bestmöglich zu absolvieren und zum Beispiel jetzt keine Steine in den Weg legt, sag ich mal. Also ich glaube.
Genau, das ist ein schwieriger Begriff auch. Wir hatten das damals schon diskutiert und zusammengefasst unter alles kann, nichts muss. Also niemanden werden Ansprüche gestellt, wo unklar ist, ob die erfüllt werden können von Studierendenseite aus. Und daran wollt ihr auch anknüpfen?
Also ich glaube, was sich ja gezeigt hat und was ja auch einer unserer Partner ist ja im Hochschulforum auch die Hochschulrektorenkonferenz, die sich ja bis zum gewissen, aber auch da distanziert hat, weil ich glaube, was auch viel mit dieser Begrifflichkeit eben zu tun hat, es soll kein verlorenes Semester sein. Also Nichtsemester hört sich eben einfach so ein bisschen an, als ob da dann einfach nichts stattfindet. Oder ich habe den Brief auch gelesen, ist mir bewusst, was drinsteht. Und ich glaube, dass im Kern, glaube ich, schon eine Gemeinschaft oder ein gemeinsamer Nenner da ist, indem man eben einfach nicht möchte, dass diese besonderen Umstände in irgendeiner Form ein Nachteil für die Studierenden, also die sind einfach im Zentrum oder müssen im Zentrum aller Prozesse und Bestrebungen eben sein, dass für die kein Nachteil entsteht. Und ich glaube, dass sich jetzt auch zeigen wird, welche Prüfungsformate lassen sich bewerkstelligen, wo kann man sich vielleicht auch von anderen was abgucken, auch mit Blick vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg. Ich glaube, der zentrale Punkt ist eben, dass man jetzt auch nicht zu dieser Belastung, die Studierende, glaube ich, gerade auch in sehr großem Maß erfahren durch finanzielle Nöte, durch auch, ist ja auch eine psychische Belastung für viele, dass man einfach versucht, nicht jetzt durch zum Beispiel Fehlversuche oder Ähnliches, die dann irgendwie mitzählen, also ihnen noch zusätzliche Hürden aufzubürden. Also ja, ich bin selbst gespannt, welche Lösung, also ich glaube auch dran, dass da jetzt schnell auch und hoffentlich für alle zufriedenstellende Lösungen gefunden werden. Und das Thema ist, glaube ich, entsprechend, wird es, glaube ich, gerade auch fokussiert und vorangetrieben. Und bin da eigentlich optimistisch, dass es da auch eine Lösung, dass wir da eine Lösung finden oder die Hochschulen Lösungen finden, die dann eben auch den Studierenden gerecht werden.
Ja, du hast es schon gesagt, da geht es natürlich viel um psychische Unsicherheiten, es geht um BAföG-Zeiten, was alles nicht geklärt ist, Klausuren, wie stehen die an, was auch nochmal eine zusätzliche psychische Belastung ist, wo sicherlich jetzt Lösungen gefunden werden, um auch so ein bisschen die Unsicherheit für die Studierenden insgesamt zu reduzieren. Ich würde zum Schluss nochmal auf deine Initiative, wo die Studierenden eben beteiligt werden. Ich studiere selbst Soziologie und Politikwissenschaft, habe von Technik, wie wir hier schon erfahren haben, nicht so viel Ahnung. Wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um hier einen Videocall aufzustellen und meine Kamera funktioniert immer noch nicht richtig. Brauchst du auch solche Leute? Brauchst du Leute, die jetzt mit Technik nicht so viel am Hut haben, aber trotzdem denken, okay, digitale Bildung oder Bildung an Hochschulen, das interessiert mich, da will ich auch was verändern.
Aber wir machen hier kein Bewerbungsgespräch draus, Jonas, gell?
Nein, aber ich glaube, es ist trotzdem total schön, dass du es jetzt nochmal zum Abschluss auch ansprichst, weil ich glaube, dass es total wichtig ist. Was sich jetzt, glaube ich, nochmal ganz stark zeigt, aber auch in Anführungszeichen normalen Zeiten genauso wichtig ist, dass, also Lehre, Hochschulbildung betrifft einfach alle, die an der Hochschule sind. Und natürlich gibt es einige, die vielleicht Zeit und Lust haben, sich zu engagieren, sei es jetzt hochschulpolitisch oder an anderen Stellen, und andere, die das vielleicht nicht machen können, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, gerade so die Frage, wie wollen wir eigentlich lernen? Wie wollen wir, welche Form von Lehre ist für uns, wünschen wir uns? Wie müssen wir ausgestattet sein? Was soll eine Hochschule eigentlich zur Verfügung stellen? Welche Lernräume brauchen wir? Also ich glaube, das sind Fragen, die Studierende, egal ob sie digital interessiert sind oder nicht, beschäftigen. Und in Hochschulform, also natürlich, wir haben diese Zukunfts-AG von 12, 13 Studierenden, aber wir haben natürlich auch diese Initiative drumherum, die einfach Studierende zusammenbringt, die entweder sich informieren wollen, die sich austauschen wollen, die vielleicht Ideen haben, kleine Projekte umsetzen wollen, die an ihren Hochschulen aktiv werden möchten, die ihre Stimme hörbar, laut hörbar machen wollen. Und ich glaube, dass es genau diese Mischung braucht. Also diese fachlichen Backgrounds, die unterschiedlichen und auch unterschiedliche Erfahrungen mit Digitalisierung, also dass man da nicht irgendwie Hürden aufbaut oder denkt, das müsste jetzt, da müssen jetzt die Experten und Expertinnen zusammenkommen nur, sondern eigentlich alle, die sich damit auseinandersetzen wollen und die sagen, wir wollen mitgestalten, sei es jetzt irgendwie punktuell über Umfragen, sei es bei so einem Hackathon, oder wollen wir wirklich eine Arbeitsgruppe bilden, weil es bilden sich tatsächlich auch gerade so lokale Changemaker-Gruppen an Hochschulen, also nach Vorbild der Bundesinitiative. Und ich glaube, das ist eine tolle Entwicklung und wichtig und zeigt auch, dass Studierende eben diese Prozesse an ihren Hochschulen mitgestalten wollen. Und es total wichtig ist, dass man auch solche Räume schafft an den Hochschulen und dass man eben transparent auch bleibt, was es für Entwicklungen gibt und wo auch Studierende sich einbringen können oder das beziehungsweise eher nicht nur aufzeigt, wo sie es können, sondern diese Möglichkeiten schafft. Und ansonsten auch vielleicht als kleinen Aufruf an Studierende, sonst auch bottom-up einfordert, weil es ist wichtig und es betrifft, glaube ich, einfach alle. Deswegen ist es natürlich schön und wichtig, dass man sich eben beteiligt. Wie es einem möglich ist, je nachdem, wie es einem möglich ist, natürlich.
Jonas Block schweigt. Aber dann sage ich schon mal vielen Dank für deine doch viele Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, inklusive technischer Vorbereitung. Wir sind gespannt, was sich noch tut durch diese Krise zum Thema Digitalisierung an Hochschulen. Danke dir, Jasmin, für deine Zeit.
Danke euch beiden, hat mich gefreut und bis bald.
Musik. Das war Dr. Jasmin Jabarian vom Hochschulforum Digitalisierung. Die ganzen Infos dazu, was, wie die dort arbeiten, was sie noch mehr machen und wie ihr mitmachen könnt, die findet ihr in den Shownotes.
Und weiter geht's unter dem Namen M945 at Home am Montag wieder mit einer neuen Ausgabe No Rona News, euer Update zu allen Themen abseits der Pandemie, die dennoch Relevanz haben.
M945 to go.